Ich möchte zuerst mal Gott, dem Herrn, noch mal ganz herzlich danken für den schönen Tag, den ihr gestern bereitet habt für mich. Für die, wo es nicht wissen, ich hatte 60. Geburtstag diese Woche und ich hatte gar nichts erwartet, weil mich hat Zahnweh so viel geplagt. Und ich dachte, oh, du schlupfst an dem Tag da irgendwo hin. Aber zuerst mal möchte ich Gott danken, dass ich seit 2 Tage keine Zahnschmerzen mehr habe. Und dann kamen wir hier rein um 12 Uhr. Ich dachte, was will er um 12 Uhr hier? Hat er was vergessen? Wusste gar nichts. Wir kamen rein. Hier war es ganz still. Und auf einmal fingen die hier an zu singen und war hier alles voll mit meinen Geschwistern und alle meinen Kindern, meine Enkel und wer alles, erstmal um 12 Uhr zuerst mal die ganze Verwandtschaft hatte sich hier versammelt. Die waren zum Teil morgens um 3 aufgestanden, um hierher zu kommen, ja. Und dafür möchte ich Gott danken. Und dann möchte ich euch auch deswegen um Entschuldigung bitten. Ich war noch nicht ganz fertig. Heute sollte ja Jeremia kommen. Und ich dachte, dass ich ja mittags und abends nachher viel Zeit habe, um das vollends vorzubereiten. Aber wir haben, die ganze Wohnung war voll zum Schlafen heute Nacht. Und da war das, versteht ihr, dass ich das nicht gemacht habe, ja. Aber ich habe euch den Fragebogen mitgebracht für Jeremia. Und das sind diesmal nur eigentlich 2 Fragen. Und die haben zwar schon mit Jeremia zu tun, aber das, was heute Morgen der Cornelius am Klavier gesagt hat mit dem Liebesbrief für Jesus, eigentlich, was ich da gedacht habe, denn das ist der, so, Jeremia wurde nicht der lachende, sondern der weinende Prophet genannt. Warum? Er wurde geschlagen, misshandelt, in einen leeren Brunnen geworfen. 3-mal kam er ins Gefängnis und um seinem Gott besser dienen zu können, blieb er sein ganzes Leben lang ledig. Das ist also ein Originalmensch, ja, ganz anders wie der Durchschnitt. Und ich wollte euch hier bei dem Schreiben, deswegen können das auch die mitnehmen, die sonst nicht am Gemeindebibelunterricht teilnehmen. Denke nach, welche Situation du schon erlebt hast auf deinem Glaubensweg und welche Opfer du schon gebracht hast. Aber schreibe sie hier nicht auf, sondern schreibe eine kleine Liebeserklärung für deinen Gott. Und das war, was Cornelius vorhin angedeutet hatte. Und das dürft ihr zu Hause machen und drüber nachdenken. Und damit bin ich mit dem Gemeindebibelunterricht für heute zu Ende.
Nur um alle Missverständnisse kurz vorzubeugen. Wir haben eine Überraschungsfeier gemacht, deswegen habe ich nur denen Bescheid gesagt, die letzten Sonntag da waren. Wer also jetzt nicht Bescheid wusste, lag nur daran, dass ihr letzten Sonntag nicht da war, deswegen konnte ich euch nichts sagen. Also war nichts irgendwie eine Selektion oder so. Nur, dass jemand wirklich auch mit freiem Herzen sagen kann, ich liebe Jesus und ich habe jetzt keinen Groll im Herzen, weil ich war gestern nicht da.
Aber wir haben uns alle lieb, mit, ob wir da sind oder nicht da sind. Dieses Bild, vielleicht ist ein interessantes Bild, es ist in Schottland, Hadrianswall, und unser Thema ist: Gott nimmt sich deiner persönlich an. Gott kümmert sich um dich persönlich und er hat Interesse. Und diese Frau zeigt dem Kind, guck mal, da drüben ist Schottland. Was es so alles so auf sich hat mit Schottland, ich will da nicht groß eingehen. Sondern Gott will uns sein Reich, seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Allmacht zeigen. Und wenn wir so Bibelunterricht machen und durch die Bibel hindurchgehen, wir lernen die Vielfalt Gottes. So verschieden. Der eine ist hoch, der andere ist tief und so weiter. Und hier hinter dem Wall drüben fängt eine ganz andere Welt an. Gott möge uns segnen heute. Lasst uns jetzt noch aufstehen. Wir möchten unser Opfer aufnehmen und einfach Gott preisen mit unseren Gaben. Wir bringen die Gaben nach vorne. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, kannst du hier abgeben. Wir haben so einen Briefkasten an lieben Gott. Kinder schreiben da nach Himmelpforte. Oder ein Christkindl und so weiter. Wir schreiben an den lieben Gott und sagen, Herr, ich habe eine Not, ich habe ein Anliegen, ich habe ein Bedürfnis. Und ich möchte dieses Bedürfnis, dieses Anliegen dir bringen und dir sagen. Und einfach, ich möchte einfach mitteilen. Weißt du, Gott ist der, die Gebete beantwortet. Und manchmal so fantastisch, da bist du so überrascht. Wir haben hier eine Schwester in der Gemeinde, ich sage jetzt keine Namen, die kann sich selber verraten, wenn sie will. Eine Schwester, die hat immer wieder Briefe geschrieben an lieben Gott. Herr, meine Schulden, ich kann meine Raten nicht bezahlen. Ich habe mein Konto so überzogen, dass ich in mein Leben nicht mehr bezahlen kann, etc., etc., etc. Finanzielle Probleme. Und wir wissen, was finanzielle Probleme sind. An den lieben Gott einen Brief geschrieben. Und es ging Monate und sie kam manchmal nicht im Gottesdienst, weil sie kein Fahrgeld hatte. Und immer so gegen Monatsende nicht in den Gottesdienst kommen konnte. Und dann passiert Folgendes. Gott hat ihr gesagt, schreib, grüße alle deine Freunde, die du kennst. Und dann hat sie Grußkarten verschickt. Und was macht eine Tante, weitläufig verwandte Tante, überweist 4000 Euro. Dir nichts, mir nichts. So hat Gott Gebet beantwortet. Und jetzt ist sie sogar hier in der Nähe hergezogen, damit sie in Zukunft nicht mehr so viel Fahrgeld ausgeben muss. Gott segne uns. Lasst uns einfach Gott preisen, ihn anbeten. Er ist ein guter Gott. Er erhört unsere Gebete anders, als wir glauben. Und manchmal kommt seine Hilfe von einer Seite, wo wir es nicht denken. Also Gott ist ein merkwürdiger Gott. Wir werden das heute Morgen hören. So, Vater, ich segne auch die Gaben, die wir jetzt zusammenlegen dürfen und auch die Gebete, die wir vor dein Angesicht bringen dürfen. Und du wirst uns reich beschenken heute Morgen. Wir preisen dich. Halleluja. Amen. Mein Gott. Danke, Jesus. Wir sagen zusammen Amen. Bevor wir uns setzen, wir geben unserem Nachbar die Hand und sagen, Gott segne dich. Halleluja. Du sollst gesegnet sein. Und heiße die Person willkommen. Wir werden noch ein Lied hören. Betty, hast du ein Gedicht, einen Psalm auswendig gelernt, die Woche? Betty, ist sie da? Kannst du einen Psalm? Okay, komm nach vorne. Wir wollen einen Psalm lernen, wir wissen, was sie gelernt hat. Ich freue mich immer, wenn man so ab 18 aufwärts Psalmen lernt. Und sie kann. Und sie ist immer noch fit. Und das ist was, andere Leute lösen Kreuzworträtsel, andere Leute machen das, aber sie lernt Psalmen. Und ich freue mich über einen Psalm für heute Morgen. Der, der dich am meisten berührt. Und dich am meisten gesegnet hat. Ich weiß, Psalm 23, aber das kennen alle auswendig. Das kennen alle auswendig. Ja, okay.
Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. 1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag, der gestern vergangen und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie ein Strom, wie ein Schlaf. Sie sind wie ein Gewächs, das am Morgen sprießt, am Mittag blüht und abends verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Und du stellst unsere Sünden vor dich, unsere großen Sünden ins Licht vor dein Angesicht. Du lässt die Tage dahinfahren. Unsere Jahre sind wie ein Gewächs, Geschwätz, nicht Gewächs, Quatsch. Ja, unsere Jahre sind wie ein Geschwätz, denn du, Herr, bist uns gnädig und du stellst unsere Sünden vor dich. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Zeige uns, Herr, und sei du uns gnädig. Zeige deinen Kindern deine Werke, damit wir nicht vergehen, Herr. Sende du dein Licht über uns. Den Rest kann ich nicht.
Gut, aber sehr gut war das. Für dein Alter oder deine Jugend war das. Das kannst du verraten, wie jung du bist?
Ja, das wissen sie doch alle, 87.
87, okay. Amen, ich freue mich. Es ist ein Geschenk, wenn man Psalmen, Wort Gottes, Bibelverse, Gedichte auswendig kann. Und einfach, wenn du dann nachher nicht mehr lesen kannst, die Fenster trübe sind, und so weiter. Aber du hast immer etwas im Herzen, kannst immer über etwas nachdenken. Preis Gott. Hast du ein Gedicht, Schwester? Nein, warte mal. Noch ein Gedicht. Passend zu diesem Tag. Von Gott. Ihre Mutter hat diese Gedichte geschrieben. Sie ist jetzt beim Heiland, aber sie, die Tochter, liest jetzt vor, was die Mutter geschrieben hat.
O schenk mir Gott Gehorsamkeit und auch ein kindlich Herz, viel Liebe und Barmherzigkeit zu lindern Not und Schmerz. Lass mich im Kampfe stets bereit, als Sieger gehen hervor, damit ich nicht in der Ewigkeit dasteh als armer Tor. Ich bin ja nur ein Punkt im All, ein namenloser Staub, für jeden Wind ein Spielball nur, für jeden Sturm ein Raub. Ich möchte so gern ein Hauptmann sein in deinem heiligen Heer, denn hätte ich eine Rüstung an und Waffen stets und wehr. Ich bin durch Buß und Glauben auf deinen Grund gestellt und ist mein Reich aus Gnaden nicht mehr von dieser Welt. Wir alle sind ja sterblich und leiden tiefe Not und haben groß Verlangen nach deinem Himmelsbrot.
Amen. Manna. Preis Gott. Ich freue mich, dass meine Familie da ist. Eine Tochter ist nicht da, die muss zu Hause die Wohnung aufräumen. Aber das macht sie freiwillig. Aber die Familie ist da. Eigentlich, David, kannst du ein Lied singen? Der ist da, aber der kann das. Und nein, kannst du das? Die Leute wollen das. Ein Chorus, wir werden ein Chorus. Ich will sie testen, ob er es noch kann oder ob er schon verlernt hat. Ja, das ist eben Liebe. Bitte? Dir gebührt die Ehre. Wir wollen das hören. Dir gebührt die Ehre. Die müssen heute Nachmittag wieder zurückfahren. Aber wir wollen zusammen singen. Dir gebührt die Ehre. Und wir singen mit, wir stehen auf. Oder singst du allein? Ich lass ihn allein singen. Lass ihn allein singen. Einschalten. Und jetzt, Cornelius, und jetzt spielst du noch mit, dann sind alle drei am Klavier. Nein, okay. Lilian, kannst du ein Lied singen? Sind wir auch so. Wir improvisieren. Wir haben nicht Zeit gehabt zu üben. Mein Schwager kann auch vielleicht was spielen, kann er nicht? Schlagzeug ist auch noch da. Und noch andere Instrumente, Keyboard. Nein, David, ich denke, du kannst spielen. Also erbarm dich jetzt. Gott will dich, jeden Einzelnen, dich und mich und uns ganz persönlich haben. Gott will dich persönlich haben. Gott will nicht, und jetzt lass uns darüber ein paar Gedanken haben, was Gott nicht will. Gott will nicht unbedingt dein Geld. Gott will nicht, oh, wenn ich schon von Geld spreche. Ich möchte ein persönliches oder ein Gebetsanliegen vor der Gemeinde weitergeben, also das geht nicht für mich, sondern für die Gemeinde. Nur einfach als Gebet. Wir haben ja Mietkaution für diese Räume hier bezahlt, 10.000 Euro. Und wir haben das einfach ausgeliehen. Wir könnten es bei der Bank uns ausleihen, aber Bankzinsen sind viel höher. Und wir haben das privat gemacht und haben gesagt, Bruder, oder den Geschwistern einfach gesagt, also wir zahlen euch genau die gleichen Zinsen, die euch die Bank zahlt. Wir müssen natürlich als Kreditnehmer viel mehr zahlen. So, wir zahlen euch die Zinsen und ihr helft uns, wenn ihr das wollt. Und der Bruder hat uns für ein Jahr das Geld gegeben, wir wussten das. Und wenn er braucht, also er kann auch länger, aber er braucht das Geld dann März, Ende März und dann Teil und dann einen anderen Teil braucht er Mitte oder Ende Juni wieder. So, wir sollten dann also ihm geben. So, ich möchte jetzt neuen Kreditgeber bitten oder Darlehensgeber. Wir zahlen euch die gleichen Zinsen und ihr könnt gleich auch wieder das Geld abrufen, wenn ihr es braucht. Dann gucken wir wieder woanders. So, ich gebe es euch, betet, wer Geld zu Hause hat und bei der Bank die Bank verdienen lässt und die Bank dann woanders Kapital rausschlägt, lass uns die Gemeinde arbeiten. Leg es hier an, du kriegst einen Vertrag mit uns und du kriegst deine Zinsen. Das nur nebenbei, weil ich gerade von Geld gesprochen habe. Vergiss das. Aber das gehört auch dazu. Bitte, du wolltest noch sagen, das Finanz... Geschenkt wird ihm lieber. Ja, wir wollen nicht unverschämt sein. Natürlich, Gott kann uns auch schenken und geben. Aber wir wollen das einfach, denn wir haben andere Aussichten und so weiter. Aber geschenkt wird es natürlich lieber. Und das Geld wird angelegt und für später, wenn man auszieht oder sonst wo, irgendwie kann man wieder in neue Arbeit verwenden. Wir wollen natürlich nicht heute und morgen ausziehen. Aber wie gesagt, wir wollen nicht Bank verdienen lassen. Wir lassen lieber unsere Geschwister verdienen und bezahlen auch die Zinsen für unsere Geschwister. Das Geld arbeitet weiter für das Reich Gottes. Lass also dein Geld fürs Reich Gottes arbeiten und es hilft, es hilft. Wer das kann, wer das hat, oder vielleicht du weißt es jemand. Wir möchten nicht von Ungläubigen unbedingt, aber vielleicht weißt du jemand, wo Gläubiges ist. Also von Ungläubigen möchten wir nicht das Geld haben. Wir möchten nur von Menschen haben, die Jesus lieb haben und so weiter, aber nicht von Ungläubigen. Aber vielleicht weißt du einen anderen Gläubigen, anderen Christen irgendwo, wo das fürs Reich Gottes einsetzen möchte. Dann kannst du ermutigen und sag, lass uns einfach mit dem Cornelius oder mit mir, dass ihr da spricht. Also, Gott will uns persönlich haben. Er will nicht unsere Leistungen haben. Und eigentlich, was willst du Gott leisten? Was willst du Gott bringen? Was willst du Gott vorweisen? Er will auch nicht unbedingt unsere Talente haben, unsere Frömmigkeit haben, unsere Religion haben oder unser Bibelwissen haben oder unsere Erkenntnis haben. Gott will uns, unser Herz haben. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Auf das zielt er ab. Ich lese eine Bibelstelle aus Offenbarung Kapitel 2, die hat mich geschockt, als ich an dieses Thema ranging. Und das kann alle Gemeinden unserer Zeit treffen, kann die lebendige Gemeinde, die lebendige, aktive Gemeinde treffen. Und das ist schlimm. Die Gemeinde, die hier angesprochen ist, ist eine besonders tapfere, kühne, fleißige, einsatzbereite Gemeinde, eine aktive Gemeinde, Evangelisation um Evangelisation, Gebetsstunde um Gebetsstunde. Und weil ich schon bei der Gebetsstunde bin, auch noch eine ganz kleine Ankündigung, im Rundbrief steht es drin, jeden Samstag von 7 bis 9 Uhr, wer beten möchte, Roger leitet die Gebets... Bitte? Aber ich habe donnerstags jetzt angegeben, das muss jede Woche gemacht werden. Also außer wenn wir, ja das ist, wir können nicht ausfallen lassen, also was angefangen ist, ist angefangen. Dann sollten wir auch nicht anfangen. Also wir machen jede Woche zum Gebet, also ihr seid alle herzlich eingeladen und Roger leitet dieses und nimmt es so bis fast ein bisschen zusammen, Gebet von 7 bis 9 Uhr. Wir wollen also beten und nicht morgens von 7 bis 9, Frühgebet. So. Also wer beten möchte, auch anliegen oder mal, hast was Schweres in der nächsten Woche, einfach durchbeten. Und ich denke, gerade unsere afrikanische Geschwister oder Roger auch hier ist ein Beter und will gerne mitbeten. So, du tust je länger, je mehr. Also eine aktive Gemeinde, eine brennende Gemeinde und hier Offenbarung Kapitel 2. Ich kenne euer Tun. Da sagt Gott, ich kenne euer Tun. Ich weiß, wie viel Mühe ihr euch gebt und wie geduldig ihr seid. Ich weiß, dass ihr keine schlechten Menschen duldet. Also ich weiß, Gott weiß alles. Ihr prüft die Leute. Ich überfliege was. Ihr habt Ausdauer. Ihr leidet für mich
Und ihr habt den Mut nicht verloren. Ich weiß, ich kenne, ich verstehe, ich fühle mit. Und hier sagt, ich hab wieder euch. Gott will nicht unsere Werke, nicht unsere Geduld, nicht unsere Ausdauer, nicht unsere Mühe, nicht unsere Genauigkeit, nicht unser Perfektionismus, nicht unsere Heiligkeit. Er will unser Leben haben, unsere Liebe. Gott will einfach nur geliebt werden, Offenbarung 2. Er hat ja alles, was er braucht. Er hat Milliarden von Engeln. Der muss nur so machen und alles fliegt. Und alles schwirrt wie in einem Bienenstock. Er hat genug Geisteswesen. Er hat genug Energie. Er hat alles, was er braucht. Er hat genug Licht. Er hat genug Kraft. Er hat alles. Die Engel, seine dienstbaren Geister, die warten noch. Die warten, wann ruft er uns? Wann braucht er uns? Gott will keine dienstbaren Geister. Gott will Söhne und Töchter haben. Gott will Söhne und Töchter haben. Jesus hätte massenweise, er sagt, ich könnte eine Legion oder 10 oder 12 Legionen anfordern können. Aber er hat es nicht gemacht, er hat allein das gemacht. Gott hat mehr als genug Engel. Wer weiß, was noch hinter den Engeln noch dahinter steht. Und Gott muss sogar der Teufel dienen, ob er will oder nicht. Er hat genug dienstbare Geister. Gott will geliebt werden. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Das ist, was Gott will. Gott will dich und mich persönlich haben. Die Engel, weißt du, er braucht keine Anbeter. Da heißt es ja, wir werden Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Gott hat genug Musik im Himmel. Der Himmel schwirrt, der Himmel dröhnt, der Himmel vibriert, Rauschen großer Wasser und so weiter. Und die Engel, die Cherubim und Seraphim, und sie rufen heilig, heilig, heilig. Er braucht keine Anbetung. Er hat genug Anbetung, also mehr Anbetung braucht er nicht, als er, was er im Himmel hat. Die Engel führen den Willen Gottes aus. Sie warten, bis sie Gottes Aufträge ausführen können. Gott braucht niemanden, der seine Aufträge ausführt, weil wir jetzt immer noch mit Dienst und Gottesdienst reden. Wir sollten total vergessen, was wir bisher gelernt haben. Ich muss Gott dienen. Ich muss Gott treu sein. Ich muss. Du tust dir länger, je mehr. Hast Ausdauer. Du bist heilig. Bist ein Perfektionist. Und so weiter. Gott sagt, danke, ich brauche das nicht. Das haben meine Engel. Wenn ich perfekte Wesen haben möchte, brauche ich nur einen Engel anschauen. Und der ist vollkommen, ohne Makel. Rein, heilig, durchscheinend, kristallklar. Engel führen den Willen Gottes. Aber Engel können eines nicht, Gott lieben. Engel können Gott nicht lieben. Er ist ihr Boss, er ist ihr Herr, er ist ihr Gott. Sie sind die Bedienstete Gottes, das Dienstpersonal, Serviceleute. Sie führen die Aufträge Gottes gewissenhaft aus. Sie wissen, manchmal, und ich glaube, ich bin überzeugt, viele Engel wissen nicht einmal, wenn sie was tun, was sie tun überhaupt. Sie führen nur Befehle aus, wie ein Soldat, der einfach einen Befehl ausführt. Die Bibel sagt, der Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Und Jesus sagt, und ihr seid nicht Knechte, ihr seid Freunde. Engel, sie fürchten ihn. Oh, wir dürfen uns keinen Fehler leisten. Engel sind Perfektionisten. Du und ich, wir sind Kinder Gottes, wir dürfen uns Fehler leisten. Ich will hier auf einen Punkt hinkommen. Wir sind ganz was anderes, als was die Engel sind. Engel, sie fürchten Gott, sie zittern. Und vom Teufel sogar wissen wir, er zittert, sobald er nur Gott hört. Nicht aus Angst, sondern er weiß, er ist heilig, er ist ein verzehrend Feuer. Wer kann vor diesem dreimal heiligen Gott bestehen? Lieben können nur Kinder. Lieben können nur Menschen. Lieben können nur Angehörige, die gleiche Art, gleiche Wesen sind, die lieben. Engel tun nur sein Wort, sie gehorchen dem Herrn bedingungslos auf seine Befehle, auf sein Wort. Psalm 103, Vers 20. Ihr starken Engel, preist den Herrn. Ihr, die ihr aufs Wort gehorcht und tut, was er befiehlt. Ihr Mächtigen im Himmel, preist den Herrn. Ihr seine Diener, ihr Vollstrecker seines Willens. Engel sind mächtige Wesen, Vollstrecker seines Willens. Gehorchen Gott aufs Wort. Du und ich, wir haben eine höhere Berufung als Engel. Und deshalb, wir suchen nicht Engel, wir suchen Gott. Menschen suchen Engel, Esoteriker suchen Engel, New Age-Leute suchen Engel, Spiritisten suchen Engel. Wir suchen Gott, weil wir größer sind als die Engel. Weil wir über die Engel stehen, als Menschen, als Geschöpfe Gottes, tritt den Beweis an. Die Engel bewachen nur das Paradies von damals. Sie freuen sich, wenn ein Sünder Buße tut. Mehr können sie auch nicht. Sie können vielleicht Petrus aus dem Gefängnis befreien, oder stehen Paulus im Sturm bei. Oder bewachen das Grab Jesu. Oder rollen den Stein weg. oder sammeln die Ernte in der Erntezeit ein. Das können Engel tun, wo kein Mensch mehr vielleicht hinkommt. Sammeln sie die Auserwählten Gottes. Aber der bekehrte Sünder ist größer als der stärkste Engel im Himmel. Der bekehrte Sünder ist größer als der stärkste Engel im Himmel. Engel können nur dem Sünder applaudieren. Bei den Bekehrten, die Engel gelüsten zu schauen, die Erlösung der Kinder Gottes, sie sind die Zuschauer, die Akteure, die auf der Bühne stehen, die den Thron Gottes betreten und besteigen, sind nicht die Engel. Die können den Thron Gottes nicht einmal berühren. Die tragen den Thron Gottes und decken ihr Gesicht mit den Flügeln zu. Aber du und ich, wir dürfen den Thron Gottes besteigen. Und du und ich, wir sind für den Thron geschaffen. Das, was der Luzifer haben wollte, er wollte auch auf den Thron mit hochsteigen. Und er wollte auch regieren. Er wollte genauso hoch sein wie der Herrgott. Er wollte auch triumphieren. Aber Gott hat ihn gestürzt und gesagt, das ist nichts für dich. Das ist nichts für euch Engel. Das ist nur meinesgleichen wert. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes, nicht die Engel. Der Mensch kann nur der Mensch kann ein Teil der Gottheit werden. Deshalb schreibt uns Petrus, dass wir teilhaftig werden sollen der göttlichen Natur. Der Mensch hat den Odem Gottes in sich. Die Engel sind nur dienstbare Geister. Der Mensch hat freien Willen. Die Engel haben sich entschieden und es sitzt dabei und sie können ihre Meinung nicht mehr ändern. Luzifer und sein Anhang und die wunderbaren anderen Engel Gottes. Der Mensch kann sich entscheiden. Er kann Ja sagen und er kann Nein sagen. Engel können das nicht mehr. Engel müssen gehorchen, die sagen immer Ja oder Nein. Der Mensch kann lieben und hassen. Den einen wird er anhangen, den anderen wird er ablehnen. Er kann an einen hängen und den anderen verachten. Er kann ein Heiliger werden, ein Engel oder ein Teufel. Das kann der Mensch. Gott will von dir und mir geliebt werden, und zwar freiwillig. Wenn du jemanden zwingst und sagst, komm, küss mich, komm, lieb mich, komm, berühre mich, komm, streichle mich, das ist alles Erzwungene, das ist Prostitution. Gekaufter Sex, gekaufte Liebe, erzwungene Liebe, Vergewaltigung. Gott vergewaltigt uns Menschen nicht. Er sagt, hier bin ich. Magst du mich? Liebst du mich? Willst du mich? Brauchst du mich? Bin ich für dich schön? Bin ich für dich interessant? Gefall ich dir? Magst du mich? Hast du mich lieb? Fragt er. Hast du mich lieb? Gott will uns persönlich haben, und zwar freiwillig. Er tut es auch von sich aus. Er liebt dich und mich nicht, weil er mich und dich lieben muss. Er muss niemand von uns lieben. Er muss niemand von uns Gutes tun. Er tut es aus Liebe, weil er uns lieb hat, weil er an uns interessiert ist. Jesaja 43, ganz schöne Verse. Die soll es, bitte, nächstes Mal lernst du Jesaja 43, 1 bis 13. So, ich finde es ganz toll. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Halleluja, das ist nur mein Vers. Du bist mein Eigentum. Ist das nicht tröstlich? Du bist mein. Ich habe dich gerufen. Johannes! Gott will dir persönlich begegnen. Und du brauchst diese persönliche Begegnung. Saul, Saul! Auch wenn es manchmal böse klingt. Und wenn Gott uns in die Quere kommt und manchmal ein Esel uns in den Weg schickt sogar. Warum verfolgst du mich? Gott begegnet den Menschen immer persönlich. Gott begegnet nicht so massenweise. Jeder Einzelne ist ein Original Gottes. Halleluja. Und jedem Einzelnen begegnet er individuell. Also nicht pauschal, massenweise so, lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Gehen alle in die Gegenwart Gottes. Nein, Gott will individuell dir und mir ganz persönlich begegnen. Gott hat etwas für jeden Persönliches, so ein extra Geschenk, so eine extra Gabe, so eine extra Fähigkeit. Und jeder hat eine ganz extra Sternstunde auch in seinem Leben. Gott hat mit jedem etwas ganz Persönliches vor. Also der Vater im Himmel hat etwas ganz Individuelles mit jedem Einzelnen von uns bereitet. In diesen Tagen, Leute, und ich sage, wir stehen mitten in der Erweckung. Heute Morgen habe ich diese Nachricht bekommen von einem Bruder aus Ägypten. Und in den ägyptischen Medien geistert ein Gespenst rum, geht ein Gespenst rum. Ob das Gespenst ist oder Wahrheit ist, ist egal was. Aber in meiner Bibel heißt es, dass Gott sich selbst offenbaren wird. Individuell den Menschen ganz persönlich offenbart. Die Moslems kommen zum Glauben, weil Gott oder Jesus denen persönlich im Traum erscheint. Und ich habe es selber erlebt in Russland, nicht Türken, Turkmenen oder, also auf jeden Fall aus Turkestan Leute, das erlebt haben, Moslems, die kommen zum Herrn, und ich habe gemerkt, Moslems stehen vorne, und ich kann jetzt reden über Koran und kann Mohammed und alle diese ganzen Heiligen aufzählen und alle Propheten aufzählen, die kapieren es doch nicht. Und ich habe gesagt, ich bete für euch und Gott wird euch zeigen. Am nächsten Tag, 6 Uhr morgens, steht der erste Moslem vor der Tür, ich will mich bekehren. Und sage, wie kommst du? Ich habe etwas geträumt heute Nacht. Ich habe geträumt, ich bin ganz schwarz gewesen hinten. Dunkel, Nacht, und mir war nur Dunkelheit und Nacht. Und dann saß einer auf dem Thron und ein weißer, strahlender Mann und hat ein Schwert genommen und das Schwert hat bis zu mir gereicht. Mich berührt und plötzlich bin ich auch hell geworden. Ich will hell werden. Wie werde ich hell? Wie werde ich Kind des Lichtes? Und da habe ich gesagt, ganz einfach, knie dich hin und wir beten. Und wir haben gebetet und ich bin mit dem Grad fertig beim Gebet, kommt der Nächste schon, der hat auch was geträumt heute Nacht. Will auch jetzt sich bekehren. Gott rettet Moslems ganz anders. Und in der ägyptischen, oder jetzt in der ägyptischen, in Kairo, in der nationalen Fernsehen, war diese Woche jetzt hier. Du siehst, also wir stehen wahrscheinlich ganz nah vor der Wiederkunft Jesu. Gott gibt sich den Heiden und den Moslems, ich sag nicht Heiden, Heiden gibt's nicht mehr, aber den Moslems zu erkennen. Die etwas von Gott haben. Und das Letzte, was wir erleben werden, Gott wird, oder Jesus wird sich den Juden zu erkennen geben. Und seht, in wen ihr gestochen habt. Die Geschichte ist folgende. Heute Morgen, ich habe das aus dem Englischen übersetzt. Und ein Moslemmann hat eine Frau getötet, seine Frau getötet. Und da war noch ein Säugling dabei, den hat er erschlagen, und ein 8-jähriges Mädchen. Und hat sie verschleppt in die Wüste draußen, also außerhalb vom Friedhof, und im Sand verscharrt. Also die Frau ermordet den Säugling und ein paar Wochen altes Säugling und dann eine 8-jährige Tochter und im Sand verscharrt. 15 Tage später findet auf demselben Friedhof eine Beerdigung, oder auf dem Friedhof in der Nähe, wo das alles geschah, findet eine Beerdigung, ein anderes Familienmitglied von dem Mann wird beerdigt, und da taucht plötzlich das 8-jährige Kind mit dem Säugling auf. Und jetzt im kleinen Baby auf den Arm. Die ganze Trauergesellschaft ist erstaunt und entsetzt. Und also das ist jetzt aus dem Interview aus dem arabischen Fernsehen. Wo kommt ihr denn her? War also in diesem Interview, das Kind wurde interviewt. Und das ältere Mädchen erzählt, dass ein Onkel die Mutter getötet hätte und auch das Baby und auch sie erschlagen hätte. Aber wo kommt ihr jetzt her? Fragt die Journalisten. Wir waren im Sand vergraben. Und jetzt diese Geschichte, die jetzt lief in diesem Interview, vor laufender Kamera erzählt dieses 8-jährige Mädchen. Ein Mann mit leuchtenden Kleidern, mit Wunden und blutenden Händen, kam jeden Tag zu uns, um uns zu speisen. Also hat uns rausgeholt und hat uns dann zu speisen bereitet. Er hat uns ausgegraben. Er hat zuerst mich ausgegraben, dann meine kleine Schwester, meine Mutter. Aber wo ist sie jetzt, fragt dann die Journalistin. Aber unsere Mutter, sie leuchtet auch so wie dieser fremde Mann. Und sie ist mit ihm verschwunden. Und der Mann hat uns gesagt, geht nach Hause. Dieses Mädchen wurde von einer muslimischen Journalistin also interviewt und befragt. Und ihre Geschichte ist also durch das ganze nationale Fernsehen ausgestrahlt worden. Und die Journalistin erklärt dann, dieser Mann kann der Beschreibung des Mädchens nach niemand anders gewesen sein als Isa. Das ist Arabisch Jesus. Und jetzt ist bei den gläubigen Moslems in Kairo, und dort ist ja diese Hauptuniversität über für Islam, eine ganz heiße Diskussion angelaufen. Und die Moslems sagen, das kann niemand anders sein, also diese leitenden Lehrer, in der Koranlehrer, die sagen, das kann niemand anders sein als Jesus. Aber die haben ein Problem. Was ist mit den Wunden an seinen Händen? Denn Moslems glauben ja nicht, sie glauben an Jesus, das war ganz groß, aber sie glauben nicht, dass Jesus gekreuzigt worden wäre. So, aber jetzt dieses kleine 8-jährige Mädchen erzählt der Mann, seine Hände bluteten. Der hat uns jeden Tag besucht und jeden Tag uns zu essen gegeben. Und dann hat er nach gewisser Zeit gesagt, jetzt geht nach Hause. Jesus wird sich in der Endzeit selber zu erkennen geben. Jesus wird selber evangelisieren. Jesus wird selber Menschen aufsuchen. Jesus wird selber den Menschen begegnen. Und bevor er den Juden das tut, hat er immer der Welt zuerst an der Welt getan, zuerst der Welt offenbart, zuerst der Welt begegnet. Bevor er den Christen begegnet, begegnet er zuerst der Welt und Ungläubigen. Ich denke nur an die Zerstörung des Tempels. 70 nach Christus wurde der Tempel in Jerusalem zerstört. Aber ein paar Wochen vorher ist der Zeus-Tempel in Jerusalem abgebrannt. also auch laufen Parallelen. Jetzt könnte ich hier eine ganz andere Richtung von Geschichte einschlagen, aber Gott zeigt den Heiden, gibt den Heiden zuerst, den Ägyptern. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, steht in der Bibel. Weißt du, vielleicht erleben wir ganz neu Weihnachten, was Weihnachten wirklich ist. Also, sie glauben, diese Moslems, und sie denken jetzt, mit dieser Geschichte wären sie jetzt nicht fertig, was da jetzt passiert, was jetzt aufgerissen worden ist, in ihrem eigenen Land, von ihren eigenen Leuten, alle sind aufgeregt. Und vielleicht hat auch dieser Film Passion auch das Übrige getan. Film von Passion. Wir wissen ja, dass in Saudi-Arabien dieser Film ausgebucht war und ging nicht. Alle wollten wissen, wie die Geschichte war, auch wenn sie nicht an die Kreuzigung glauben, die Moslems. Aber diese Botschaft von der Passion. Gott benutzt manchmal Dinge, merkwürdige Dinge, weil er die Leute persönlich erreichen will. Wir hören die großen Worte Gottes am Pfingsten in unseren eigenen Worten. Nicht in Lateinisch, Griechisch und Hebräisch, nein, in unserer Muttersprache. Gott loben und preisen. Gott holt jeden individuell ab. Gott ist persönlich an unser Schicksal interessiert. Gott offenbart sich jedem Einzelnen durch Träume, durch Sichelschläge, durch brennenden Busch bei Moses oder durch Biliam mit dem Esel. Gott offenbart sich jedem individuell und Gott will jeden ganz persönlich erreichen. Der Auferstandene, und ich sehe jetzt, wie wird in der Endzeit die Gemeinde Jesu gebaut? Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und Jesus hat in der Endzeit jeden einzelnen Gläubigen individuell aufgesucht. Emmaus-Jüngern, Petrus, all die Brüder nacheinander, jeden individuell aufgesucht und ihnen nachgegangen. Und ich glaube, Jesus geht in diesen Tagen Menschen nach. Plötzlich kommen Menschen in der Gemeinde, von denen du nicht einmal geträumt hast. Und sagen, wie kommst du? Ja, irgendjemand hat mich gezogen, irgendjemand hat mir was gesagt. Jesus ist nicht Engel geworden, Jesus ist Mensch geworden. Und er wohnt unter den Menschen. Er hätte Engel werden können. Aber wir hätten an Gott, an Jesus nicht glauben können, wenn er als Engel zu uns gekommen wäre. Wir wären vergewaltigt worden. Engel gelüstet zu schauen, die Erlösung der Kinder Gottes. Was jetzt in diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt passiert, ich glaube, es ist heilsgeschichtlich. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7 bis 9, aber ich lese nur einen Teil des Satzes. Wir haben einen Schatz in unseren irdenen Gefäßen. Du hast einen Schatz in irdenen Gefäßen. Du, die Engel geben Gesetz, kein Mensch kann das Gesetz halten. Und deshalb ist es auch unhaltbar, das Gesetz, das Gott Moses auf Sinai oder das Moses von den Engeln von Gott bekommen hat. Das Gesetz können wir nicht halten. Aber jetzt kommt Jesus und du kannst die Worte Gottes verstehen durch Jesus, kannst die Worte Gottes ausleben durch Jesus. Jesus teilt unser Schicksal mit, unser Los. Kein Engel kann das Schicksal Gottes teilen. Kein Engel versteht, was hier auf dieser Erde richtig los ist. Der sieht, dass hier was los ist, aber er weiß es nicht. Die Engel wissen nicht, welcher Tag und Stunde sich der Vater sich seiner Macht vorbehalten hat. Die Engel können es nicht erfahren, werden es auch nie erfahren. Sie merken vor allen Zeichen, da kribbelt's. Aber was soll das? Warum? Weil der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Und nicht nur das. Ich bin nicht nur ein Ebenbild Gottes. Ich bin das Eigentum Gottes. Halleluja. Ich gehöre dem Herrn. Unsere Lilian, sie sitzt da. Meine Tochter, sie war damals klein, da kommt ein Polizist, sie spielt draußen so auf der Straße. Man sollte ja Kinder nicht auf die Straße schicken, aber auf jeden Fall ist sie ja draußen so mit ihrem Gokart oder was das war, draußen gespielt. Und dann kommt ein Polizist. Und dann sagt der Polizist, ja, Mädel, wem gehörst du? Dann sagt sie so unschuldig und so brav und guckt in die Augen, das sehen wir noch heute. Dem Heiland. Wem gehörst du? Dem Heiland, Halleluja. Wir gehören dem Heiler. Das ist nicht schön? Wir sind Gottes Eigentum. Wem gehörst du? Wer ist Bürger? Welches Landes Bürger bist du? Weißt du, und das ist es. Wir gehören Gott. Beim Franco, bei diesem spanischen Präsidenten oder ja Diktator Franco, da wurde ein Brite. Glaubt, es war ein Brite, oder? Aber ich glaube, es war eher ein Brite. Und der wurde zu Tode verurteilt. Alle haben Eingaben gemacht und alle wollten den Mann retten. Keiner konnte den Mann retten. Und dann geht der Botschafter, der britische Botschafter, zu der Exekution und so weiter. Er möchte dabei sein, wenn einer seiner Bürger des Landes erschossen wird. Und in dem Moment, wo der erschossen werden sollte, dann hält er die britische Flagge vor dem, der exekutiert werden sollte und sagt, schießen Sie jetzt. Das ist gleich Kriegserklärung an England. Wir sind Gottes Eigentum. Der Feind, der würde uns missbrauchen, vergewaltigen, umbringen. Aber Gott hält seine Fahne vor uns. Und das ist das Blut Jesu Christi. Schieße. Das ist Kriegserklärung an den Teufel. Wir sind so wie Eheleute. Wir gehören zusammen, egal, auch wenn wir weit auseinander sind. Der eine am den Ende, der andere am jenen Ende. Wir sind füreinander versprochen, wir haben einander versprochen, wir halten zueinander und wir gehören zusammen für immer. Das ist also Eheleute, das ist, wenn man verheiratet ist. Eheleute, sie geben sich einander, sie fühlen sich einander, auch wenn sie nicht ganz nah sind. Die denken aneinander und so ist Gott und du. Gott denkt an dich und auch du. Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Du bist überall da. Ich kann dir nicht weglaufen, entwischen. Und Eheleute trauen einander und freuen sich, wenn sie wieder zueinander kommen und einander wieder begegnen. Sie leben füreinander. Das ist unser Verhältnis, Gott und wir Menschen. Jeder Einzelne. Und zwar, du bist ein Partner Gottes. Du bist ein Partner Gottes. In der Taufe haben wir Gott einander versprochen. Gott hat hier einen Bund mit uns geschlossen. Wir sind dieses besondere Eigentum Gottes für alle Ewigkeit. Es ist unabänderlich. Genauso wie bei den Juden damals die Beschneidung war, es war nicht mehr zu verändern, nicht mehr rückgängig zu machen. Wenn du einmal Ja zu Jesus gesagt hast, egal wie stark, wie schwach das war, egal ob Kind oder Erwachsener oder alter Mann oder alte Frau oder auf dem Sterbebett, wenn du Ja zu Gott gesagt hast, irgendwo, du bist von Gott besetzt, von Gott harponiert. Und wie viele Menschen haben gesagt, Gott, wenn du mir hilfst, oh Herr, ich gehöre dir. Und, oh Gott, Herr, hilf mir. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne Leute, wenn das Herz etwas langsamer anfängt zu schlagen und die Sterbestunde da ist und der Tod anklopft und du stirbst zwar noch nicht, aber du spürst, du wirst jetzt bald sterben. Oder diese Todessekunde, du fliegst auf die Wand zu und bevor du die Wand erreichst, da hast du schon ein Gebet, ein Stoßgebet gesprochen, Herr, hilf mir. Hast du schon bis Gott begegnet, ohne dass du es wolltest. Bist Gott begegnet. Und du bist schon ein Eigentum Gottes. Gott ist an seine Geschöpfe interessiert und er wird nicht zulassen, dass ein einziges Geschöpf Gottes verloren geht. Gott will nicht, dass der Mensch verloren geht. Deshalb hat er seinen Sohn gegeben. Und zwar für alle Menschen. Und ganz besonders in dem Moment, wo du Ja zu Jesus irgendwo, selbst wenn du in der Dummheit, so beim Spiel, und Gott versteht kein Spiel und der Teufel versteht auch keinen Spaß. Wenn du in irgendeinem Moment Gott Ja gesagt hast, bist du harponiert. Gott will uns nicht besitzen. Geschwister, das ist für mich so groß, dass ich, wenn du das verstanden hast, hast schon sehr viel verstanden. Gott will uns nicht besitzen wie ein Stück Vieh. Oder Sklaven. Jedes Geschöpf ist ein Partner gegenüber Gottes. Ein Ableger Gottes. Ein gleichwertiges Gegenüber. Ein Kollege. Ein Kumpel. Ein Freund. Und ich folge Jesus nach, nicht weil ich muss. Und ich folge Jesus auch nicht nach, weil ich Angst habe vor dem Tod. Ich folge Jesus nicht nach, weil ich Angst habe vor der Hölle, weil es vielleicht 1500 Grad Hitze wäre. Ich folge Jesus, weil ich ihn liebe. Ich folge Jesus, weil ich ihn liebe. Und nicht, weil er jetzt mich unter Druck gesetzt hat. Johannes, du musst dich bekehren. Ich muss mich nicht bekehren. Ich habe auch keinen Bedarf, mich zu bekehren. Aber ich habe es erkannt. Es ist richtig. Es ist gut. Es ist wahr. Und ich habe mehr vom Leben, wenn ich mich bekehre und Jesus nachfolge. Ich habe mich nicht aus Angst bekehrt. Ich habe mich bekehrt ohne Bedingungen. Gott hat mir keine Bedingungen gestellt. Und ich bin so froh, dass ich nicht in eine Gemeinde reingekommen bin, wo Gesetzlichkeit ist und du musst zuerst so und so. Ich war teilweise. Ich musste meine Haare kurz schneiden, ich musste die Manschetten abgeben und ich musste ja so vieles mich verändern, um anständig zu sein, dass ich in die Schablone, in ihre Uniform hineinpasse. Aber was soll's? Aber als ich zum Heiland kam, kam ich in meiner eigenen Wohnung zum Heiland, habe mich bekehrt und gesagt, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Ich bin nicht in eine Kirche zum Glauben gekommen, sondern in meinen vier Wänden. Und Gott hat mich angenommen, ohne Vorleistung. Und er hat nicht gesagt, Johannes, jetzt musst du anständig leben, jetzt darfst du nicht mehr lügen, jetzt darfst du das nicht mehr und jetzt darfst du das nicht mehr und jetzt darfst du das nicht mehr. Hat mir keine Bedingungen gestellt, hat mich angenommen, so wie ich war. Hat dich angenommen, so wie du warst. Und du hast Gott auch so angenommen, wie er war. Weißt du, ich habe Gott nicht angenommen. Gott, wenn du mich segnest und mir Erfolg schenkst, dann werde ich dir nachfolgen. Ich folge Gott nicht, wenn er mir Erfolg schenkt. Ich folge Gott auch, wenn er mir keinen Erfolg schenkt. Ich folge Gott nach, auch wenn er mich nicht heilt. Ich folge Gott auch, wenn er mich nicht segnet. Ich vertraue Gott weiter und ich liebe Gott weiter, auch wenn ich von ihm nichts habe. Ich liebe ihn. Das ist alles. Ich liebe ihn und er liebt mich auch ohne Vorbedingungen. Wir lieben uns einander ohne irgendwelche Vorleistungen, Vorbedingungen oder Voraussetzungen, ohne irgendetwas. Ich liebe ihn. Einfach, basta. Wir sind uns selbst gegeben worden und ich gebe mich selbst auch Gott freiwillig hin. Ich kann Ja sagen und ich kann Nein sagen. Als Partner, als Sklave, als Knecht, als Stück Vieh kann ich das nicht machen. Da kommt die Peitsche dahinter. Nein, ich kann Gott verweigern. Und wir sehen in der Bibel, Menschen haben sich Gott verweigert. Wir haben ein ganz großes Thema, das gar nicht richtig in den christlichen Kreisen aufgearbeitet ist. Ein Thema. Darf ich Gott Nein sagen? Die meisten Gläubige denken, ich darf Gott nicht Nein sagen. Gott hat dir den Kopf gegeben, Gott hat dir Verstand gegeben, Gott hat dir ein Gefühl gegeben, Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Wir haben freien Willen. Du kannst Gott absagen. Kannst. Aber du schadest dir selber. Du schadest dir selbst. Die Engel, die haben sich schon entschieden, für sie gibt es kein Zurück für den Teufel. Deshalb kann der Teufel nie und nimmer erlöst werden. Die Hölle ist nicht für den Menschen gemacht. Die Hölle ist für den Teufel und seine Engel gemacht. Aber was bin ich? Ich bin Gottes Mitarbeiter, sein Außendienstler hier auf dieser Erde. Das ist Außendienst. Die Erde, wo du bist, ist Außendienst. Gestern haben wir gehabt, wir sind Trumpfkarte Gottes. Gott spielt alles aus, weißt du, zack, 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 zack. Und weißt du, er gibt alles weg, was er hat. Du bist diese Karten in Gottes Hand. Jede Eigenschaft, jede Tugend, jeder Besitz, jede Kleinigkeit von deinem Leben ist so eine Karte. Und die Spiele bringen alles mit ins Spiel. Und am Schluss, Johannes Madudis, die Trumpfkarte, die Ewigkeit. Der Himmel. Gott hat eines, warum er dich jetzt und mich benutzt. Gott hat keinen Zugang. Halt dich fest, was ich sage. Ich trete diesen Beweis auch an. Gott hat keinen Zugang zu dieser Welt. Satan ist der Fürst dieser Welt. Augenblicklich gehört die Erde dem Teufel. Mit seinen Regierungen, mit seiner Machenschaft, mit seinem Tun und Lassen. Alles, was auf dieser Welt geschieht, ist teuflisch. Der Fürst dieser Welt. Und Jesus sagt, der Fürst dieser Welt ist gekommen, aber er hat keine Macht an mir. Und der Teufel hat auch keine Macht an denen, die zu Jesus gehören. Aber er hat Macht in dieser Welt. Und als der Teufel Jesus versucht, müsst aufpassen, was da passiert. Als Jesus versucht und sagt, guck mal, Herr, ich kann dir alle Reiche dieser Welt geben. Ich kann alle Reiche dieser Welt geben. Jesus hat nicht angenommen. Und mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagte beim Pilatus. Am Anfang und am Ende seines Lebens spielt das Reich Gottes eine Rolle. Jesus hat nicht widersprochen. Er sagt, Teufel, was bildest du dir ein? Alle Reiche dieser Welt kann ich dir geben. Jesus wusste ganz genau, alle Reiche dieser Welt, von Nebukadnezar oder von den Anfängen der Zivilisation vor Jahrtausenden. Egal, alle diese Reiche gehören dem Teufel. Und Jesus hat gesagt, das stimmt nicht. Und er hat nicht widersprochen, er hat akzeptiert. Aber er sagt, du sollst den Herrn anbeten und ihn allein dienen. Das ist die Aufgabe. Aber diese Reiche haben Gott nicht gedient und haben Gott nicht verherrlicht. Und Gott hat keinen Zutritt zu diesem Planeten Erde, außer durch dich und mich. Die Engel, die können mal rumschwirren, aber das ist auch alles, was sie tun können. Man hat Gott aus seinem Eigentum herausgeworfen, diese Erde, er hat es geschaffen. Der Teufel hat ihn rausgeworfen, ihn entmündigt, Gott beleidigt. Die Schöpfung hat Gott verneint. Gott hat man aus seiner eigenen Firma rausgeschmissen, den Boss, den Chef. Das ist passiert. Und nur über uns, über dich und mich, hat Gott wieder Zugang zu dieser Welt. Deshalb Gott ist so interessiert an dir und mir. Nur über dich und mich. Wir sind die Agenten Gottes, Halleluja, die eingeschleust werden. Die eingeschleust werden, diese Geheimarmee Gottes. Und Gott wirbt, und Geheimagenten wirbt man nicht öffentlich auf der Straße und sagt, wer möchte ein Agent Gottes werden. Agenten wirbt man heimlich. Weißt du, wenn man Agenten anwirbt, man hat mich als damals DDR noch existierte, hat man mich öfters versucht, als Agenten anzuwerben. Und die Versuche, wie man Agenten macht, Agenten anwirbt, irgendwo wird man schuldig an irgendetwas. Irgendwo machst du einen Fehler und jeder Mensch macht einen Fehler. Irgendwo bist du schwach, irgendwo versagst du, irgendwo resignierst du. Und dann kommen sie und sagen, wissen Sie, wir können das, entweder gehen Sie jetzt nach Bautzen oder Sie arbeiten für uns. Und wir sind alle Sünder geworden und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich vergebe dir alle deine Schuld. Aber, und jetzt kommt, warum ich Gott diene. Vergessen wir alles, wenn du für mich arbeitest. Wenn du für mich lebst. Wenn du für mich kämpfst. Wir vergessen, was passiert ist. Arbeite für mich, lebe für mich, kämpfe für mich. Und alles wird wieder gut. Und jetzt, was mache ich? Als Geheimagent Gottes arbeite ich hier in Berlin. Durch meine Zusammenarbeit mit Gott entwickle ich ein Vertrauen mit Gott. Ich weiß also, der belügt mich nicht, legt mich nicht rein. Mit im Vertrauen zu Gott, im Zusammenhalt mit Gott, weiß ich, der Tag X kommt, die Revolution kommt, die Erweckung kommt, der Sieg kommt, der Durchbruch kommt. Ich arbeite darauf hin. Das darfst du, was ich jetzt hier sage, den weltlichen Regierungen gar nicht sagen. Was wir für Ziele, wir als Gläubige verfolgen. Weißt du, deshalb ist es auch bei den Moslems eine ganz große Katastrophe. Deshalb, wir verstehen, der deutsche Bundesbürger versteht und der westliche Welt versteht nicht die Moslems, weil sie blind dafür sind. Sie verstehen sich selber nicht und wir wollen sie den Moslems verstehen. Die Moslems erwarten den 12. Iman. Also den, praktisch, was wir als Messias sagen oder die Juden als Messias bezeichnen, das erwarten sie. Und deshalb dieser iranische Präsident, deshalb glaubt er, er muss sogar dem lieben Gott nachwerfen, eine Atombombe in die Luft schmeißen, damit der Iman viel schneller erscheinen muss. Er macht genau das, was der Judas wollte, dem Herrgott nachhelfen. Damit der Herr Jesus seine Macht demonstriert den Römern und die Römer aufs Land rausschmeißt. Das ist diese Wahnvorstellung. Die glauben, der Messias, dieser Iman oder wer es auch immer ist, Jesus Christus, für die Christen, dass er kommt. Jeden Augenblick kann er kommen. Tag X. Deshalb werden Christen gehasst, weil sie darauf hinarbeiten. Ich habe in Russland eine liebe Schwester gehabt, die wurde Mutter von einigen Kindern, glaube ich 5, 6 Kinder, verhaftet für oder war im Gefängnis für mehrere Jahre, ich glaube 7 Jahre. Hände, als sie war meine Übersetzung, Hände ab, keine Haut mehr an den Händen, die trägt Handschuhe, so hat sie mich übersetzt. Und die Ursache, es war ein dummes Weible. Aber diese Frau, als die KGB-Leute reinkamen, als die Gottesdienst aufgelöst war, wo sie da war, hat sie da in ihrer Dummheit in Sprachen gebetet, so wie wir Pfingstler sind manchmal, und sich nicht anders helfen können, als mit Gott zu reden. Und sie fing an, dann in Sprachen zu reden. Einfach sie mitgenommen, mit den anderen ins Gefängnis gesteckt. Sie hat Kontakt mit ausländischem Geheimdienst. Das war ihre Anzeige. Deshalb saß sie jahrelang im Gefängnis. Kontakt mit ausländischem Geheimdienst. Wenn du für Gott lebst, Gottes Eigentum bist, hast du Kontakt mit dem ausländischen Geheimdienst. Du redest Geheimnisse. Was glaubst du, wie viele Geheimnisse, wenn wir in Sprachen beten, wie viele Geheimnisse rauf und runter geschickt werden? Was da alles passiert, was Gott alles tut. Du hast einen Schöpfungsauftrag. Du sprichst Gott, du verrätst, was der Teufel hier in dieser Welt macht, angestellt hat oder noch anstellen will. Das sagst du Gott und Gott sagt so und so weiter. Und da werden Pläne Satans vereitelt durch Menschen, die voll Heiligen Geistes sind. Pläne Satans werden vereitelt. Der Teufel möchte Familien in die Hölle bringen. Und da werden Menschen herausgebetet aus der Hölle. Da wird prophezeit im Namen Gottes und plötzlich reden Menschen göttliche Wahrheiten, weil sie von Gott inspiriert sind und die Dinge ändern sich. Oder sie werden abgeblockt oder aufgehalten, was es auch immer ist. Wir haben eine Botschaft für diese Welt. Gestern haben wir das Thema gehabt, dass Gott uns persönlich beruft und persönlich gebrauchen will. Ich möchte ein Stück fortsetzen. Weißt du, die ganze Klimageschichte, was heute ist, Gott hat gesagt in 1. Mose 8, Aussaat, Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, sie werden bleiben, sie werden nicht aufhören. 1. Mose 8, 20 bis 22. Egal was passiert, es wird nicht aufhören. Und wir haben eine Botschaft für diese Welt. Das wird alles nicht aufhören. Die Erde besteht ewig, steht einmal in der Bibel. Und das Gegenteil kommt noch. Gott wird bei den Menschen wohnen, Offenbarung 21, Vers 3. Er wird bei den Menschen wohnen. Gott wird rüberkommen. Das neue Jerusalem, das vom Himmel kommt, Offenbarung 21. Das ist, was Gott will. Auf das arbeitet er hin. Auf das, das hat er im Plan. Das ist seine Idee. Und er wird bei ihnen bleiben und sie werden sein Volk sein. Und er selbst wird ihr Gott sein und bei ihnen bleiben. Weißt, Gott wollte auf dieser Erde ein System aufbauen, wo kein König ist, kein Priester ist, kein Tempel ist, gar nichts. Keine Gemeinde ist. Er wollte ein Reich, ein System aufbauen, wo Friede, Freiheit, Eintracht, jeder individuell Gott dient und jeder weiß, wo er dran ist. Keiner sündigt, keiner macht einen Fehler und so weiter. Und jeder verwaltet sich für selbst und die sind alle so nett und lieb und freundlich und so weiter. Gott wollte ein System wie Israel. Aber was kommt? Gott hat sie kaum aus Ägypten rausgeführt. Folgen sie dem goldenen Kalb. Kaum sind sie im gelobten Land. Wollen sie einen Tempel haben? Wollen sie einen Priester haben? Wollen sie einen König haben? Und so weiter. Und dann sagt Gott zu Samuel, Samuel, sie haben nicht dich verworfen, sondern sie haben mich verworfen. Gott wollte über die Menschen, und wir könnten, und wir werden für 1000 Jahre etwas erleben, für 1000 Jahre. Ich freue mich nicht, das ist ja kein Traum von mir, das tausendjährige Reich. Das tausendjährige Reich wird in einer der größten Katastrophen aller Zeiten enden. Der Teufel wird noch einmal losgelassen werden, dann gute Nacht dieser Erde. Aber Gott wird zeigen, so macht man, das Kind spielt am Loch der Otter. Der Löwe frisst Gras. Das werden herrliche Zeiten sein. Und der Greise, also die Alten, die werden jung sein, so Mitte 40. Die werden gar nicht alt werden. Du wirst dich wundern. Und wir sind, und weißt du, schon allein, dass wir jetzt schon 100-jährig werden. Wir haben schon so viele 100-Jährige in dieser Welt, so dass wir schon 100-jährig werden. Das ist schon so eine Vorstufe, wenn Gesundheit, wenn alles perfekt ist, wenn alles okay ist, Gesundheit und Leben und Überfluss zieht in diese Welt ein. Gott wird es tun, 1000 Jahre lang. Gott wird zeigen, wie man regiert. Er wird unter den Menschen wohnen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage, keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist Offenbarung 21. Also ich mache mir keine große Sorgen um diese Welt. Wir sind hier diese Agenten und wir arbeiten und wir dienen Gott und Gott kommt durch uns zum Zug. Sollte. Nicht, er kommt, das ist so wunderbar, aber wir sollten seine Werkzeuge sein, uns noch mehr Gott hingeben, uns auch persönlich aus freiwilliger Entscheidung. Gott will nur Freiwillige haben und deshalb sind wir eine Freikirche. Ich will nicht da irgendwo organisiert sein, sondern ich möchte frei sein. Frei denken, frei glauben, frei predigen, frei beten, frei versammeln. Und wir sollten noch viel mehr die Freiheit Gottes entdecken in seiner Gemeinde. Ich bin frei. Ich muss nicht. Wenn alle aufstehen, muss ich nicht aufstehen. Ich habe die Freiheit, auch sitzen zu bleiben. Freiheit. Weißt du, diese Freiheit, die wirkt sich in vielen anderen Sachen. Die müssen alle Bereiche des Lebens durchdrungen werden. Nur der freie Mensch, haben die Griechen gesagt, können den Gottheiten dienen. Nur der freie Mensch. Einer, der gezwungen ist, da kann Gott nicht dienen oder den Göttern dienen. Nur der Freie. Nur der Freie ist in die Versammlung zugelassen. Nur der Freie ist mündig. Nur der Freie kann Ja und Nein sagen. Gott will dich persönlich haben, und zwar als Freier. Und deshalb löste dich von da und von dort, dass du frei bist von den Ärzten, dass du frei bist von den Ämtern, dass du frei bist von allen Versicherungen. Wir brauchen vielleicht diese Dinge, aber dass diese Dinge uns nicht beherrschen. Frei von der Meinung der Leute. Weißt du, wir sprechen von Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Redefreiheit, Pressefreiheit. Dass wir von all diesen Freiheiten frei sind. So, du und dein Haus, ihr gehört Gott, egal was da passiert. Wenn ich Offenbarung Kapitel 7 lese, die Erlösten, da kann die Klimakatastrophe kommen, da kann die Hungersnot kommen und wir warten nicht auf die Katastrophe, Weltuntergang und so weiter. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Amen. Auf die warten wir. Offenbarung 7, Vers 14 ab, Vers 10 vielleicht noch vorneweg. Die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Die Rettung kommt von Gott und der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Weißt du, die Engel stehen Spalier, wenn die Heiligen einmarschieren. Die Engel stehen links und rechts Spalier, wie die Feuerwehr. Deine Freunde stehen Spalier. Und die Engel stehen Spalier und da kommen die Erlösten. Und da fragt doch einer der Engel, wo kommen diese her? Diese Milliarden, wo kommen diese her? Wenn ich Offenbarung 7 lese, das sollten alle wissen, die so Larifari-Christen sind. die so alle die so halb erlöst sind, alle Mitläufer, alle Kinder gläubiger Eltern und alle Eltern gläubiger Kinder, die sollen alle wissen, diesen Abschnitt. Das ist so wichtig. Weißt du, wenn der Tag wird kommen, wo etwas ganz Merkwürdiges passiert, wir werden diese Woche hören, die Entrückung stattfinden wird. Was ist mit den Menschen, die Entrückung hat stattgefunden und sie sind nicht dabei? Was passiert? Und da, gerade Offenbarung Kapitel 7 gibt uns die Antwort dazu. Ganz arg wichtig. Wo kommen diese her? Diese haben die große Verfolgung durchgestanden. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes weiß gewaschen. Und darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen im Tag und Nacht. Diese dienen im Tag und Nacht. Und du weißt, du und ich, wenn wir bei der Entrückung dabei sind, wir werden Gott nicht dienen. Wir haben kein Verlangen, Gott zu dienen. Wir haben keine Verpflichtung, Gott zu dienen. Sie werden mit Christus regieren. Nicht dienen. Regieren. Die wahren Erlösten, die bei der Brautgemeinde sind, zu der Brautgemeinde gehören werden. Wir werden mit Christus herrschen. Wir werden Kronen auf unsere Häupter haben. Wir werden mit ihm auf dem Thron sitzen. Wir lesen nämlich davor von diesen 24 Ältesten. Das sind die 12 Patriarchen aus dem Alten Testament und die 12 Apostel aus dem Neuen Testament. Das lesen wir Kapitel 7 voraus. Wir werden mit Christus regieren. Wir haben eine ganz andere Zukunft als die hier in der Offenbarung 7 steht. Wir haben ganz andere Verheißungen, ganz andere Zusagen, ganz andere Ambitionen. Und da heißt es, sie werden vor Gott stehen. Das sind alle, die Entrückung verpasst haben. Das sind also die, wo kommen diese her? Johannes ist als Apostel, er ist ja dort auch am Thron. Er fragt sich, wo kommen diese her? Unsere Bestimmung. Gott will uns ganz besonders in seine Gegenwart haben, in seine Nähe haben. Und das ist das Ziel der Brautgemeinde. Die Hochzeit des Lammes. Und dann er, der auf dem Thron sitzt, wird sie schützen. Sie wird niemals wieder hungern und Durst treffen. Weder die Sonne noch irgendeine Glut sie versengen. Also Klimakatastrophe kannst du vergessen. Das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und führen. Und Gott wird alle Tränen von ihren Händen abwischen. Und dann heißt es, und sie werden Palmen in ihren Händen haben. Ein Zeichen, dass sie Frieden haben werden. Also nicht mehr und nicht weniger. Keine Hitze, keine Not. Sie sind erlöst. Warum? Erlöst als Märtyrer. Alle, die das Mahlzeichen des Tieres nicht angenommen haben, die müssen, wenn sie Erlösung haben wollen, müssen sie als Märtyrer sterben. Und überlegst jetzt schon mit dem Heiligen Geist, hast du Probleme, standfest und unerschütterlich zu sein. Was ist, wenn der Heilige Geist nicht mehr da ist? Aber wir sehen, Millionen werden sein. Da werden die ganzen Enkel und Urenkel da sein. Unser Opa und unser Vater, unsere Mutter, die haben gebetet, die haben geglaubt, die haben davon gesprochen. Und jetzt ist das erfüllt, sie sind entrückt worden. Und wir haben Offenbarung 7 gelesen. Und wir glauben nicht mit dem Antichristen. Wir lassen uns da nicht so ein Chip einpflanzen. Und wir nehmen nicht das irgendwie so ein Passwort an. Und wir lassen uns da nicht vermarkten. Und jetzt kommt unsere Regierung und die verpasst jedem ein. Jeder muss krankenversichert sein. Warum? Weil jeder eine Nummer haben kann und soll. Wir sind mittendrin. Und jetzt wird es immer dramatischer. In dem Augenblick, wo dir die Nummer stigmatisiert, eingebrannt wird, dann bist du verkauft. Und dann müssen wir auswandern. Dann gehen wir nach Afrika vielleicht. Oder wo gehen wir hin? In die Wüste Sahara. Wir werden in die Wüste gehen müssen, Geschwister. Dies alles braut sich so massiv zusammen, dank der Computer, dank der Chips und so weiter, alles was so passiert heutzutage. Manche von euch tragen schon Kleider und die werden ganz genau geortet, wo sie sitzen. Dass sie heute Morgen in der Nazareth-Kirchstraße 51 in Berlin-Wedding sitzen. Wir haben schon Klamotten, die einen Chip tragen und die meisten wissen es nicht. Du kaufst Käse und bringst in den Kühlschrank und die wissen ganz genau, wo dieser Käse versteckt ist. Wir werden genau geortet. Wir sind mittendrin in der Endzeit. Wir sind mittendrin. Aber wir werden erlöst. Halleluja. Wir werden erlöst und wir werden entrissen. Und diese werden plötzlich merken, nein, danke, wir wollen das nicht haben. Gott wird die Seinen und alle, die zu dir gehören, nach oben und nach unten, alle, die zu dir gehören, wird er zu sich rufen. Praise Gott. Gott will nicht mehr als deine, meine Liebe. Und zwar jetzt schon unsere ganze ungeteilte Liebe. Weißt du, nicht so ab und zu mal gelegentlich, so am Sonntag, Gott lieben, oder Freitag und Samstag Gott lieben. Nein, Tag und Nacht, dass wir Gott lieben, dass wir in Gott verliebt sind. Mein Liebster, mein Bester, mein Süßester, mein Herrlichster. Herz Jesu, hat Graf Zinzendorf sogar ein Lied geschrieben. Herz Jesu. Jesus fragt den Petrus, liebst du mich? Petrus will seinen Herrn verteidigen. Petrus will für seinen Herrn sterben. Petrus kämpft für seinen Herrn und sagt, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Petrus redet, spricht für seinen Herrn. Aber weißt du, was der Herr Jesus wollte? Er wollte nicht seine Verteidigung, liebst du mich? Liebst du mich? Und das ist das Geheimnis. Alles, was wir aus Liebe zum Herrn tun. Wir können viel tun. Aber was tun wir aus Liebe? Liebst du mich? Verteidigst du mich, nur weil du was von mir haben möchtest? Weil ich gut bin und so weiter? Warum sind wir Christen? Lass uns darüber nachdenken. Warum glaubst du an Jesus? Aus Liebe? Aus Überzeugung? Weil es dir nichts anderes mehr übrig geblieben ist? Warum glaubst du an Jesus? Denk darüber nach. Petrus wollte ein Held sein. Und was passiert? Er weint bitterlich. Und wir wollen auch immer so christliche Helden sein. Christliche Patrioten. Und dann weinen wir bitterlich, weil wir nicht geschafft haben am Samstag. Oder am Sonntag. Oder am Montag. Am Sonntag. Herr, ich gehe durch dich, durch Feuer. Und so weiter. Und wir sind nicht mal bereit, für den Herrn Jesus durchs Wasser zu gehen, sich taufen zu lassen. Aber durchs Feuer werden wir bereit. Für ihn zu sterben, für den Herrn zu sterben, das, was Petrus gedacht hat, Herr, ich sterbe, auch wenn alle dich verlassen, ich sterbe für dich. Weißt du, der Herr will sehen, bist du treu? Liebst du mich auch, wenn du versagst? Und Geschwister, ich denke, die Liebe ist etwas anders. Die Liebe deckt der Sünde Menge. Auch wenn ich falle, Gott gegenüber falle, auch wenn ich Fehler mache, Gott gegenüber Fehler mache, die Liebe ist es, was uns immer am Leben hält. Die Liebe zu ihm. Alles, was Jesus von Petrus will, ist, liebst du mich? Und Petrus hält bis, Petrus hat sich sehr lange durchgehalten. Die anderen sind schon davor, vorher weggelaufen, alle. Petrus blieb bis zum Schluss. Petrus geht sogar noch im Hof des hohen Priesters. Und Petrus schmuggelt sich noch rein. Petrus verfolgt Jesus, begleitet Jesus, sieht das alles von Ferne. Petrus hat mehr durchgehalten wie die anderen, aber das war nicht genug. Niemand von uns verdient ein Denkmal. Ich liebe den Herrn. Wir sind alles Nieten. Kannst du Amen sagen? Das ist deprimierend. Wie oft wollte ich den Herrn Jesus lieben und wie oft habe ich versagt und nicht geschafft. Gerade da, wo ich hätte seine Liebe, wo er uns meine Liebe gebraucht hätte. Wir werden immer wieder versagen. Warum? Weil es nur einen gibt, der nicht versagt in seiner Liebe. Das ist der Herr. Er liebt, auch wenn wir nicht mehr ihn so richtig lieben. Wenn wir versagen. Und ich habe eines festgestellt, und jetzt will ich noch ein paar Gedanken schnell rüberbringen. Je mehr wir versagen, desto mehr lieben wir ihn. Wer nicht richtig versagt hat, hat auch Gott nie richtig geliebt. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch mächtiger oder die Liebe noch mächtiger. Je mehr wir versagen, desto mehr lieben wir ihn, desto anhänglicher sind wir, desto bessere Agenten Gottes werden wir. Warum? Weil uns bleibt nichts, also ich habe so viel falsch gemacht, aber ich habe mich so an dem Herrn versündigt und so versagt, so jämmerlich versagt, du weinst bitterlich über dein Leben, desto mehr brauchen wir Gott, je mehr wir versagen. Je mehr wir versagen, desto mehr sind wir auf seine Gunst und Gnade und Güte angewiesen. Desto mehr brauchen wir ihn. Desto weniger können wir ohne ihn tun. Und dann sehe ich diesen Petrus. Dieser gebrochene Petrus wird zum Fels. Dieser gebrochene, zerschellte, gescheiterte Petrus wird zum Fels. Der Petrus, der im Garten Gethsemane pennt und schläft und träumt. Könnt ihr nicht mit mir eine Stunde wachen? Dieser Petrus wird zum Fels. Liebst du mich? Er ist dabei. Dieser gefallene Petrus, dieser gescheiterte Petrus wird zum Fels. Petrus wird nur von der Liebe Gottes gehalten, weil er ihn liebt. Der Herr, den Petrus liebt. Petrus, ich habe für euch gebetet. Für euch alle. Für uns alle hat er gebetet, der Herr Jesus. Und wir überleben nur dank der Liebe Gottes. Das Zerbrochenwerden ist die Voraussetzung für ein gesegnetes Leben. Nur so können wir von der Liebe Gottes überwältigt werden. Du liebst mich, Gott. Eigentlich verdiene ich nicht einmal ein Milligramm Liebe von dir. Aber du liebst mich und 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 liebst mich von morgens bis abends. Du liebst mich, 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 du liebst mich und du wirst mich immer weiter lieben. Und ich verstehe dich nicht. Weißt du, du wirst wahnsinnig von der Liebe Gottes, trunken von der Liebe Gottes, weil er dich persönlich haben will. Wir haben jemanden in unserer Verwandtschaft, der hat einen Liebhaber. Und das Mädel will nicht heiraten, will ledig bleiben. Aber was macht der Liebhaber? Diese Person kann den Liebhaber nicht abschütteln. Jeden Morgen legt er frische Blumen auf der Treppe und wirbt um die Liebe. Und das geht schon jahrelang. Und die will nicht. Aber da ist ein Liebhaber da. Du hast einen Liebhaber, der stellt dir jeden Morgen frische Blumen vor die Treppe. Seine Güte ist alle Morgen neu. Und du sagst nein. Aber weißt du, je mehr du nein sagst, desto umworbener wirst du. Desto attraktiver wirst du. Desto interessanter wirst du. Je mehr du nein sagst. Und genau das ist, was wir Menschen machen. Gott will uns persönlich haben. Er will unser Herz gewinnen. Er will uns überzeugen. Du brauchst mich. Und ich bin der Beste für dich. Und das Beste für dich. Wir tun vieles für Gott, aber Gott will unser Herz haben. Er hat uns freigekauft und als sein Eigentum erworben und wir sollen Ehre machen durch unser Leben. 1. Korinther 6 und Vers 9 bis 20 könnt ihr lesen. Du bist ein Freigekaufter, Freigelassener. Gott hat alle freigekauft. Und weißt du, Gott liebt, gestern haben wir das Bild vom Aschenputtel gehabt. Weißt du, Gott liebt nicht die aufgedackelte Prinzessin, die gerne heiraten möchte, die gerne groß rauskommen möchte, die gerne zum Adel gehören möchte. Gott liebt das Aschenputtel, das die anderen verachten, das die anderen nicht mögen. Und Gott sagt, gerade dich mag ich. Gerade du bist mir interessant. Gerade du bist mir wichtig. Du bist erlöst, um mit Gott vereinigt zu werden, um mit Gott eins zu werden. Gott fragt nach deinem Herz. Gott möchte dich zu Königen und Priestern machen und der Priester hat keinen Besitz. Gott will deinen ganzen Besitz nicht. Gott will dich haben als Liebender, als Liebhaber. Er will uns ganz allein haben. Und weißt du, wie Gott uns liebt? Watchmani hat eine ganz tolle Geschichte erzählt. Als er so richtig mit Gott eins wurde, als er mit Gott in Harmonie kam und als Gott in sich so mächtig offenbarte, wie vorher nie sich offenbart hatte, hat er plötzlich TBC bekommen. Und ein Prediger, der TB hat, darf nicht unter die Leute stehen. Jetzt haben die Leute ihn unten am See irgendwo verfrachtet. Eine Hütte hat jemand ihm gegeben. Und gesagt, dort kurierst du erstmal deine Krankheit aus und dann kannst du kommen und Gott dienen. Sogar das Gesundheitsamt hat nicht erlaubt, mehr zu predigen und so weiter. Er kann nicht mehr predigen, weil er eine ansteckende TBC-Krankheit hatte. Und dann ist er da und da sitzt er in seiner Hütte, so schreibt er in einem seiner Bücher und sagt, mein Gott, weißt du, gerade wo ich dir richtig dienen wollte, verbirgst du mich, platzierst du mich dort in dieser Bruchbude, da in diesem Schuppen dort am See unten und dort und ich darf dir nicht mehr dienen, hab dir eine ansteckende Krankheit. Du isolierst mich, trennst mich von allen Menschen, wo ich dir gerade dienen möchte, versteckst du mich, so wie Martin Luther auf der Burg hier als Junker und so weiter. Du versteckst mich, bringst du ihn unter. Und dann hat er ein Bild von Gott bekommen, Watchmani, und dann sieht er einen Liebhaber, also Braut und Bräutigam. Und er sieht, wie der vor der Verlobung bringt der Bräutigam ständig jedes Mal, so wie dieser Liebhaber da, unser Verwandten, jeden Tag frische Blumen auf die Treppe. So bringt neue Geschenke, Kleider, Ring und so weiter. Alles so, was die Chinesen sich da ausgedacht haben. So und so weiter. Das sieht er alles. Das macht alles mein Liebhaber. Und dann kommt die Hochzeitsnacht. Und all die schönen Ringe, die schönen Kleider, die schönen Mäntelchen und alles, was so weiter. Eins nach dem anderen zieht sie aus. Also die Hochzeitsnacht. Und dann hat Gott ihm gezeigt, und genau das ist, was ich will. Ich will dich nackt haben. Die Braut, der Bräutigam will die Braut nicht mit dem ganzen Prunk und allem Geschenke und aufgedackelt haben. Weißt du, Hochzeit. Ich war mal in Rumänien auf einer Hochzeit. Bei diesen, Eingeborenen. Das hast du sehen müssen. Die Braut mit Knie im Rücken wurde eingeschnürt. Und die ganzen Brautjungfern wurden eingeschnürt. Das war Hochzeit. Die konnten nicht einmal mehr richtig atmen. Und der eine sogar noch fiel in Ohnmacht, weil sie keine Luft hatte zum Atmen. Eingeschnürt. Weißt du? Und viele Gotteskinder sind eingeschnürt vom Materialismus. Und die wollen die Hochzeit des Lammes feiern. Und dann ersticken sie dabei. Ist es bei euch in Afrika nicht auch manchmal so, damit zugeschnürt und zugemacht? Ja, weißt du, hier so weite Kleider, von wegen, eingeschnürt. Und dann, watsch mal, ihr bekommt dieses Bild, ein Stück nach dem anderen. Und genau, als er das verstanden hat, dass Gott eines nach dem anderen wegnimmt, er will die Braut haben, und zwar nackt. Und so weiter. Er will sie lieben, mit Haut und Haaren. Und nicht mit Pelz, und nicht mit Gold, und nicht mit Schmuck, und nicht mit dem ganzen Plunder dieser Welt. Er will, und genau das ist, was Jesus von dir und mir möchte. Er möchte unser Liebhaber sein. Und deshalb am Anfang, du fragst dich plötzlich, und manche sind hier heute Abend oder heute Morgen in dieser Krise, die sagen, ja, weißt du, als ich am Anfang im Glauben war, da habe ich eine Gebetserhörung nach der anderen gehabt, eine Heilung nach der anderen, ein Wunder nach dem anderen, eine Segnung nach dem anderen. Und wo ist das alles geblieben? Putsch. Wo ist das alles geblieben? Jetzt haben die Wunder aufgehört. Entweder bin ich vom Glauben abgefallen. Was ich sage, das habe ich selber gedacht und geglaubt. Ich habe gedacht, zuerst mal, ich bin vom Glauben abgefallen. Mit mir stimmt was nicht. Ich wandle nicht mehr richtig. Ich bin nicht auf dem richtigen Dampfer. In der richtigen Kirche tue ich nicht die richtige Arbeit. Und so weiter. Bis Gott mir dieses Bild vom Watschmanier gezeigt hat. Gott will mich haben. Jetzt will er mich haben. Jetzt geht's mir an den Kragen. Jetzt geht's mir an die Substanz. Jetzt will er mich ganz haben, so wie ich bin. Und er bereitet mich jetzt auf die Begegnung, diese ewige Begegnung mit sich selber. Jesaja Kapitel 55, Vers 6 und folgende Verse. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Weißt du, auch wir, das muss ich jetzt nicht von mir erzählen, auch die Bibel. Weißt du, in der Apostelgeschichte, dass am Anfang ein Wunder nach dem anderen, eine Herrlichkeit nach der anderen, eine Segnung nach der anderen, eine Bekehrung nach der anderen, da geht Schlag auf Schlag, Wunder. Wir möchten eigentlich Apostelgeschichte 1 bis 10, das wäre uns am liebsten. Herr, lass die Zeichen der Urzeit noch einmal in unserer Mitte passieren. Weißt du, das wäre fantastisch. Aber dann, Leute, ihr werdet erschrecken, dann hören die Zeichen und Wunder auf. Auch bei Paulus, wenn du dann weiterliest, bei Petrus, dann geht's in die Tiefe. Da kommen die Episteln, da kommen die Briefe, da kommt Patmos, da kommen all diese Dinge, dann geht es weiter. Dann beginnt erst, weißt du, Gott lockt uns mit Zeichen und Wunder. Das ist Speck, wie er uns fängt. Genau, das ist ein Stück der Wiederherstellung. Zeichen und Wunder, Krankenheilung sind ein Stück der Wiederherstellung. Aber dann, wenn diese Wiederherstellung stattgefunden hat, dann geht's tiefer in die Substanz. Kannst du mir in den Episteln, in den Korintherbrief oder in den Galaterbrief oder kannst du in all diesen Philipperbriefen, kannst du mir von irgendeinem einzigen Wunder erzählen? Kein Wunder ist passiert. Und deshalb sagen manche, die nicht richtig die Welt verstehen, Baptisten und andere Leute, die sagen, mit den Aposteln haben die Zeichen und Wunder aufgehört. Nein, die haben nicht mit den Aposteln und die Wunder aufgehört. Die Wunder gehen weiter. Aber das ist der Anfang. Das ist die Brautzeit, die Werbezeit, die Anwerbung. Aber die Anwerbung hört auf und dann beginnt der Ernst des Lebens. Da sitzen zwei Ehepaare, eins, zwei, drei, zukünftige und so weiter. Dann komm. Du, jetzt kommst du nach Hause. Ich weiß nicht, ich kenne euch nicht so. Aber dann, das hätte ich doch von meinem Mann oder von meiner Frau nicht gedacht. Und plötzlich, ja, und da steht man plötzlich, und jetzt müssen wir uns zusammenraufen. Jetzt muss man das Leben neu ordnen. Jetzt muss man zusammen sich konzentrieren. Ich habe jemanden in Heilbronn gehabt in der Gemeinde, die waren 8 Tage verheiratet und gleich geschieden. Nicht einmal 3 Tage waren die. Die haben gemerkt, wir passen nicht zusammen. Aber die haben zuerst Verlobungszeit gehabt. Ich frage mich, was haben die da gelernt? Weißt du, die haben plötzlich gemerkt, also nach der Verlobung hat sich das Blatt gewendet. Jetzt ein Stück nach der anderen ablegen, 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 ablegen. Und dann bist du plötzlich splitternackt. Oder die Frau war so geschockt, dass sie gleich sich scheiden ließ. So was gibt es. Ich hoffe nicht, dass ihr das macht. Haltet mal durch, Geschwister. Wir sollen durchhalten. bis zur goldenen Hochzeit. Halleluja. Hier, suchet mich. Ruft ihn an, solange er noch nah ist. Gottloser, lasse seines Weges, etc., etc. Und dann Berge und Hügel klatscht vor euch und frohlockt und so weiter und jaucht. Und es geht um die Erlösten. Sucht den Herrn, solange die Zeit günstig ist. Solange der Herr gegenwärtig ist. Solange er sich finden lässt. Solange er um dich wirbt, mach die Sache fest. Weißt du, wenn du eine raffinierte Braut wirst, die meisten sind es nicht, aber wenn du eine raffinierte Braut wirst, ich heirate dich, wenn du mir dein ganzes Vermögen verschreibst. Ich heirate dich, wenn du das machst. Weißt du, du sollst klug sein. Und genau das ist, was der Herr will. Sei klug und ohne falsch. Herr, gib mir deine ganze Herrlichkeit, dann heirate ich dich sofort. Und dann wird es unterschrieben, festgemacht und jetzt kann man heiraten. Und so sind manche Schauspieler, also einfach so Playgirls, die haben dann einen Schauspieler geheiratet und eine ganze Millionen gehabt. Und der Mann guckt nachher ins Leere. Und das ist, wie man den Himmel plündert. Ich lehre euch. Jesus erzählt von diesem ungerechten Haushalt. Warum soll ich nicht solche Geschichten erzählen dürfen euch? Wir sollen den Himmel plündern und sagen, Herr, such den Herrn solange, und das ist was, such den Herrn solange er gnädig ist, solange er nah ist, solange er sich so finden lässt und so weiter, solange er noch um dich wirbt in dieser guten Zeit, nütze die Gelegenheit, nicht erst am Sterbelager. Gott will dich als seinen persönlichen Partner und Freund haben und Gefährten haben und Wegbegleiter haben. Gott will zu dir kommen und vielleicht ist er schon zu dir gekommen, dich gesucht und dir nachgestiegen. Sogar bist in die Grube hineingestiegen und runtergereicht und dich da rausgeholt. Gott ist dabei, dich zu segnen. Oder wie bei diesen Ägyptern, also bei diesen Moslems, durch dieses kleine 8-jährige Mädchen. Und wenn die Gescheiten, Klugen und Gelehrten nichts sagen, dann benutzt Gott die einfachen Kinder sogar. Kinder, aus dem Mund der Kinder und Unmündigen hat er sein Lob zubereitet. Gott ist herabgestiegen und er wirbt um dich. Er sagt, hier ist meine Hand, schlag ein. Gott zeigt dir, das da drüben, das ist eine Ranch dahinter. Alte Weide und so weiter, muss über den Zaun steigen. Komm rüber oder geh rüber. Ich will dir alles das geben. Und Gott zeigt uns, das alles will ich dir geben, wenn du mir nachfolgst, wenn du mir vertraust, wenn du auf mein Wort eingehst. Ich will dich segnen. Ich will bei dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und Gott ist ein guter Freund. Wenn du mal Gott als Partner genommen hast, dann hast du eine gute Party gemacht. Eine gute Party, wenn du Gott als deinen Partner, deinen unsichtbaren Partner, und hör mal, du darfst nicht böse sein, wenn deine Frau noch einen Partner hat. Und du darfst auch nicht böse sein, wenn er auch noch einen Partner hat oder Partnerin. Weißt du, wir dürfen nicht neidisch sein. Und jeder von uns kann seinen eigenen private Beziehung zu Gott haben. Und das möchte Gott. Und weißt du, du hast einen direkten Zugang zu Gott. Wenn du mit Gott redest, musst du nicht ihn fragen. Und wenn du mit Gott redest, musst du sie nicht fragen. Du hast direkten Zugang zu Gott. Und es gibt Dinge, die nur wir allein mit Gott ausmachen dürfen. Und wenn du von ihm was willst, dann musst du zu Gott reden und sagen, Gott, sag's ihm. Zeig's ihm. Und umgekehrt. Dann, weißt du, dann gehören wir einander. Wir sind des Herrn. Aber wir müssen uns zuerst mal verbinden, vereinen, verschmelzen, eins werden mit ihm. Lass uns eins aufstehen und lass uns diese göttliche Einheit, diese göttliche Liebe erfahren. Ich bin ein Liebling Gottes. Und jeder einzelne von uns ist ein Liebling Gottes. Kannst du das vorstellen? Du bist ein Liebling Gottes. Gott mag dich. Gott wird dich nicht fallen lassen. Gott lässt uns nicht straucheln. Wir sind Lieblinge Gottes. Wie viele Lieblinge hat Gott in seiner Welt, in seinem Universum? Oh. Und ich sage euch eins, Gott hat für jeden genug. Weißt du, ich frage mich manchmal, ein Vater, der muss so seine Liebe einteilen, oder eine Mutter muss seine Liebe einteilen, und so weiter, oder Omas und Opas müssen ihre Liebe einteilen. Aber Gott ist so überschwänglich. Er hat so viel Liebe für jeden Einzelnen von uns. Lass unsere Hände aufheben und ihn anbeten. Vater, ich danke dir, dass du so viel Liebe für uns hast und dass wir, oh Herr, dass du uns jeden individuell liebst. Du kennst uns von Mutterleib an, von der Grundlegung der Welt und noch davor. Und du hast uns gewollt. Jeder Einzelne von uns ist ein Gewollter, ein Wunschkind. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass ich ein Wunschkind, dein Wunschkind sein darf. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, Vater im Himmel, wir alle und ganz besonders ich bin ein Wunschkind Gottes. Ich bin ein Geliebter Gottes. Vater, du bist mein Vater. Ich liebe dich.